Stell dir einmal vor, es wäre heute der 26. September 2021. Vielleicht klingelt es bei manchen, manche grübeln schon so, das ist das Datum der nächsten Bundestagswahl. Und jetzt stell dir vor, es ist der 26. und du kommst in dein Wahllokal. Vielleicht geht es wie mir, dass du immer ziemlich viel suchen musst, bis du dann auch genau diesen Raum findest, wo du deine Stimme abgeben kannst. Und du gehst in eine Wahlkabine, faltest deinen Zettel auf und bist etwas erstaunt, was du dann siehst, denn auf diesem Zettel steht genau ein Name, eine Partei und dort, wo du dein Kreuz machen könntest, ist bereits ein Kreuz gemacht. Skurrile Situation. Ungefähr so stelle ich es mir vor, wenn wir hier in Deutschland einen König hätten und eigentlich gar nicht viel darüber abzustimmen hätten, ob wir den jetzt gut finden oder nicht, ob der jetzt regieren soll oder nicht. Wobei König wahrscheinlich doch eher so ein bisschen ein Diktator. Welches Gefühl überkommt dich bei dem Gedanken, so einen Wahlzettel vorzufinden, wo eigentlich schon alles klar ist? Ist das interessant, ist das, was dich lockt, oder eher was total Abschreckendes? Wenn ich selbst so ein bisschen drüber nachdenke, dann bin ich zumindest total froh so über unser Wahlsystem. Und auch wenn sich für mich persönlich gerade keine Partei so richtig als so richtig Weber präsentiert, bin ich schon echt froh über unsere Situation, dass wir überhaupt solche Wahlen haben, dass wir entscheiden können, wer über uns regieren soll. Vor allem finde ich es dann gut, wenn ich so ein bisschen über den Tellerrand schaue und gucke, was so in anderen Ländern passiert. Wenn ich mir zum Beispiel mal so das Zwei-Parteien-System in den USA anschaue, wo ich mir denke, ja, so ein paar Parteien mehr würden denen vielleicht doch ganz gut zu Gesichte stehen und den politischen Diskurs vielleicht etwas breiter machen. Oder ich schaue in meine letzte Wahlheimat nach Peru, das andere Extrem. Dieses Jahr wieder Präsidentschaftswahl, es haben genau 22 Parteien, 22 Kandidaten ins Rennen geschickt. So, viel Spaß dabei, da jetzt den oder die Richtige zu finden. Nicht wenige von ihnen mit Korruptionsverdacht überhäuft, manche waren vielleicht sogar schon mal angeklagt und der in den Umfragen führende Politiker war mal Torwart der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund. Interessant, kann man machen. Und doch soll es heute um einen König gehen. Bevor wir uns, die Lydia hat es gerade schon angekündigt, um den König aus Herr der Ringe anschauen und auch den anderen König der Bibel, nochmal ein weiterer oder ein letzter Blick ins aktuelle politische Geschehen. Wusstet ihr, wie viele Monarchien wir aktuell so weltweit ungefähr noch haben? Was schätzt ihr so? Ruft es mal rein. Wie viele Monarchien haben wir noch auf der Welt? 120. 30 höre ich so. Ja, wir nähern uns an. Also je nachdem, wie man das so zählt natürlich, ne, bin ich auf 43 gekommen. Ja, also darunter natürlich so, also genau, wir sehen es hier, 33 Königreiche, wobei da natürlich auch so Länder wie Spanien oder Dänemark dabei sind, die faktisch Demokratien sind, aber trotzdem irgendwie noch als Monarchie zählen. Ein Großherzogtum, 3 Fürstentümer, 2 Sultanate, 3 Emirate, also sowas wie Scheichtümer und mit Japan sogar noch ein echtes Kaiserreich. Noch aktuell ist es eigentlich ein Thema, was auch präsent ist in der Presse. Wenn ihr das so ein bisschen verfolgt, Prinz Harry und seine Meghan und die große Frage, so wie kann man eigentlich heute noch in so einem Palast leben, was tut sich dort alles und wie schwierig ist es eigentlich, so ein Leben im Palast und in dessen Umfeld. Aber kommen wir zum Herr der Ringe. Wer den Film Die Rückkehr des Königs, übrigens ausgezeichnet mit ganzen 11 Oscars, also wirklich was Besonderes, wir haben vorhin noch überlegt, es heißt quasi ein Clean Swipe, also der Film wurde für 11 Oscars nominiert und hat alle abgeräumt, für die er nominiert worden ist. Wer diesen Film noch nicht gesehen hat, wir schauen ihn jetzt nicht an, denn der dauert ungefähr 3,5 Stunden. Kinospektakel mit epischen Schlachten und der großen Frage nach Gut und Böse. Und auch um diesen letzten Teil zu verstehen, müsste man eigentlich die gesamte Trilogie anschauen. Also die 3 Teile von Herr der Ringe, um auch genau zu verstehen, worum geht es denn da eigentlich in diesem letzten Teil. Dafür müsste man schlappe 9,5 Stunden investieren. Oder wäre die Extended Version, also die Version mit allen ausgeschmückten Zusatzszenen, sehen möchte, 11,5 Stunden. Überlegt euch selbst, ob ihr diese Zeit eures Lebens investieren wollt. Es gibt ein paar, die haben das schon mehrfach getan. Also diese komplexe Handlung jetzt mal eben kurz zusammenzufassen, ist nicht ganz so leicht und ist, würde wahrscheinlich auch jetzt den Rahmen sprengen. Deswegen bin ich total dankbar, auch das hat Lydia angesprochen. Joni hat vor mehreren Wochen bereits über den ersten Teil gepredigt. Sehr lohnenswert, sich das nochmal anzuhören und anzuhören. Und er hat da schon auch so wesentliche Teile richtig gut da zusammengefasst. Hört es euch gerne nochmal an. In seiner Predigt hat er auch die echt spannenden und wichtigen Hintergründe zum Erfinder von Herr der Ringe auch beleuchtet und erklärt. J.R.R. Tolkien, so heißt der Erfinder der Herr der Ringe-Geschichten, war katholischer Christ. Und wie man so hört, war er auch maßgeblich oder hatte großen Anteil daran, dass C.S. Lewis, der andere große Autor, sich zum Christentum bekannte. Gemeinsam sind sie für eine ganze Reihe von spannenden Büchern, von denen auch ganz viele verfilmt worden sind, verantwortlich. Und viele von ihnen, und das ist das Spannende, weisen direkt oder zumindest indirekt auch irgendwie auf Inhalte der Bibel. Oder man kriegt immer ganz gut auch eine Verbindung dorthin. Jetzt aber zum Film. Der große Bogen ist die Geschichte um diesen einen Ring, der vernichtet werden soll. Es gibt einige Gefährten, die sich auf den Weg machen, um diese scheinbar unlösbare Aufgabe irgendwie zu meistern. Und dann gibt es mit Sauron den großen Gegenspieler auf der anderen Seite, der alles dran setzt, um diese Völker zu vernichten und alles daran zu setzen, dass dieser eine Ring nicht vernichtet wird. Und im dritten und letzten Teil geht es nun um dieses große Finale, dieses große Ende und die Frage, ob der König am Ende zurückkehren wird. Der Ringträger Frodo mit seinem Begleiter Sam, sie sind schon auf dem Weg zu diesem Schicksalsberg. Vielleicht klingelt es jetzt bei manchen so, die das vielleicht vor 20 Jahren zum letzten Mal gesehen haben. Da sind ungefähr diese Filme entstanden, wo sie diesen Ring vernichten wollen. Und vor den Toren von Minas Tirith, das ist die Hauptstadt von Mittelerde in dieser Zeit, tun sich zwei große Armeen auf. Auf der einen Seite die furchterregende Schar von und Armee von Sauron und auf der anderen Seite die tapferen Krieger unterschiedlicher Nationen zur letzten großen Schlacht. Der erste Punkt, mit dem ich mich dem Thema mal so nähern will, den habe ich mal genannt, die Sehnsucht nach einem König. Der Herr der Ringe-Film kommt natürlich nicht ohne Könige aus. Sie werden dabei immer als diese starken Anführer gekennzeichnet und gezeichnet, die mutig vorangehen, die immer noch mutig nach vorne gehen. Und jetzt muss man wissen, jetzt wird es ein bisschen tricky, dass es schon mal eine andere Schlacht gab. Elendil, das war der damalige König, hat sich gegen diesen großen Sauron gestellt. Und in dieser Schlacht, da wird auf einmal sein Schwert, das zerbricht, und sein Sohn Isildur kommt hin und versucht, dem Sauron irgendwie zu begegnen und schlägt ihm den Ring vom Finger. Und es ist alles ganz dramatisch und auf jeden Fall geht er eigentlich als Sieger hervor, und kurze Zeit später wird aber auch für ihn dieser Ring absolut zum Schicksal, und er stirbt auf etwas mysteriöse Art und Weise und der Ring geht wieder verloren. Wem das gerade so kompliziert war, ich kann es gut nachvollziehen. Ich will es kurz zusammenfassen. Kein Ring, kein König, keine Perspektive und ein ganz großes Machtvakuum. So stellt sich die Situation in diesem Film da. Die Welt versinkt im Chaos. Die Völker sind zerstritten. Ohne König scheint auch diese finale Schlacht verloren zu sein. Und wenn man so in die Gesichter der Krieger schaut, dann macht es so richtig Angst breit. Die Sehnsucht nach einem König wird deutlich. Nach einem König, der die Völker wieder zusammenbringt, der das Chaos in Ordnung bringt, der das Böse vernichtet und den Frieden wiederherstellt. Und da blitzt ein Funke Hoffnung auf. Eine Sehnsucht, der wahre König, vielleicht wird er doch wieder zurückkommen. Ich habe manchmal so den Eindruck, wenn ich auch auf unsere Gesellschaft gucke, da beobachte ich so zwei Tendenzen. Vielleicht gibt es noch eine ganze Menge mehr, aber so zwei Tendenzen, die mir auffallen. Und die eine Tendenz, um es vielleicht etwas verkürzt zu sagen, ist auch so eine Art Sehnsucht nach einem König oder nach einer Königin. Wie meine ich das? Sehnsucht nach jemandem, der jetzt gerade einfach mal alles richtig macht. Jemand, der sich dieser ganzen Corona-Thematik, dieser ganzen Impfthematik mal annimmt und das einfach mal bereinigt und einfach mal hinbekommt. Jemand, der mit einfachen Lösungen für die komplexen Fragen und Probleme unserer Welt oder einfache Lösungen präsentiert. Jemand, der das Impfen in den Griff bekommt. Jemand, der gleichzeitig auch die total angespannte Situation von so vielen wirtschaftlichen Unternehmen mal eben hinkriegt oder die großen Fragen der Digitalisierung löst. Jemand, bei dem erstmal alle Kritik verstummen muss, weil er oder sie keine Angriffsfläche bietet. Dann wäre einfach mal Ruhe. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, auch wenn ich wieder zur Bundestagswahl hinschiele, dass dem oder der Nachfolgerin von Angela Merkel die Latte ziemlich hochgehängt wird und so merkt, wow, die Erwartungen, die wachsen in den Himmel. Welcher Normalsterbliche soll das denn noch erfüllen? Ich möchte mit euch in einen biblischen Text einsteigen oder ihn anschauen, der in Zacharja 9 steht. Dort heißt es, du Tochter Zion, freue dich sehr. Und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und dein Helfer. Arm und reitet auf einem Esel, auf dem Füllen der Eselin. Und ich lese noch den nächsten Vers, der steht dort nicht. Denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem. Und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten in Völkern und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Auch zur Zeit Zacharias, dem biblischen Propheten, herrschen Unruhen, könnte sagen, herrscht Krieg. Das Nordreich Israels, Ephraim, gibt es schon eine Weile nicht mehr. Und das Königreich Juda war lange Zeit in babylonischer Gefangenschaft, das Zacharia auch miterlebt hatte. Und hier stellt sich dem Volk eine ähnliche Frage. Wer könnte denn jetzt wieder diese Völker, diese schwierige Situation retten? Wer kann wieder alle zusammenbringen? Gibt es da jemanden? Und da wird auch wieder diese Sehnsucht auch wieder deutlich. Könnte es da jemanden geben, der Frieden bringt? Sehnsucht nach einem König macht sich breit. Wir schauen uns diese Bibelstelle später noch mal ein bisschen mehr an. Ich will aber noch auf die andere Tendenz zu sprechen kommen. Die eine Tendenz, so die Sehnsucht nach jemandem, der das einfach alles mal schnell glatt bügelt und regelt. Auf der anderen Seite, ich habe das mal genannt, kein Platz für einen König. Ich will noch mal kurz zum Anfang der Predigt zurückkommen. Wenn wir uns aktuell diese ganzen Diktaturen anschauen, von denen wir so hören in den Medien, dann sind wir, glaube ich, alle froh, dass wir nicht in so einer Diktatur leben. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Vielleicht war so die letzte Wahl, die Oberbürgermeisterwahl in Nürnberg, so ein letztes Aufflammen, so vielleicht doch einen König an die Spitze der Stadt zu setzen, was wir auch getan haben. Aber letztendlich leben wir gut ohne einen König, würde ich sagen. Ich habe den Eindruck, dass wir auch in einer Zeit leben, in der wir mehr und mehr total ungern uns von jemandem etwas sagen lassen oder reinreden lassen. Jemand, der in Anspruch nimmt, die Deutungshoheit über ein Thema zu haben, der hat es mittlerweile schwer, denn der wird ziemlich schnell auch ziemlich vernichtend niedergemacht. Der Toleranzbegriff hat sich stark gewandelt in den letzten Jahren. Und das sehen wir in den Diskussionen ums Coronavirus, ums Impfen. Überall haben Leute ja eine bestimmte Meinung, aber da, wo jemand den Anspruch hebt, das ist jetzt so diese eine Meinung, da wird jemand ganz schön runtergebügelt. Und das Thema verschiebt sich auch so auf die ganzen ethischen Themen und dadurch auch ganz schnell in unsere christlichen Gemeinschaften. Die Wichtigkeit des Individuums, die persönliche Meinung wird unglaublich hoch geschätzt und geachtet. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum es uns widerstrebt, auf einmal einen König zu haben, der uns jetzt auf einmal sagen soll, was jetzt richtig und was falsch ist. Ist nicht alles irgendwie auch relativ? Ich will auf eine ganz besondere Szene in dem dritten Teil vom Herr der Ringe nochmal schauen. Dort erleben wir Denethor. Denethor wirkt wie ein König, erhaben, wichtig, aber auch wenn er so ausschaut, er ist nicht König. Er ist der Truchsess von Gondor. Truchsess ist so viel wie der Hüter des Throns. Eigentlich passt er nur darauf auf, bis der eigentlich rechtmäßige König dort ankommt. Und ihm schwant das mit Aragorn, das war der gut aussehende junge Mann auf dem Plakat, das ihr vorhin gesehen habt, dass mit ihm der wahre Thronerbe eigentlich gerade auf dem Weg dorthin ist. Und da überkommt ihn dieser natürliche Reflex. Ich mache hier definitiv nicht Platz für irgendeinen König. Hier gibt es keinen Platz für den König. Denethor kann sich nicht vorstellen, jemand anderen zu unterstehen. Jemand anderen vor die Nase gesetzt zu bekommen, der ihm auf einmal sagt, was zu tun ist. Und Denethor, das ist ziemlich tragisch, der verstrickt sich in dieser Auseinandersetzung so sehr. Er verliert den klaren Blick, das wird immer wirrer, was er tut. Es endet damit, dass er für sich und auch für seinen Sohn, der, von dem er denkt, dass er tot ist, dass er für die beiden quasi die Lösung wählt, den Tod, und die beiden und sich und seinen Sohn verbrennen möchte. Und er resigniert vor allem auch, weil er merkt, der Feind steht vor der Tür, eigentlich gibt es gar keinen Ausweg mehr. Wie sieht das bei uns aus? Erlauben wir anderen Menschen in unser Leben hineinzusprechen? Gibt es jemanden in deinem Leben, der dir auch mal was Unangenehmes zurückmelden darf? Wie reagierst du darauf? Wie gehst du mit Feedback, mit Kritik um? Ist das so, dass du dich total freust, ey, voll gut, danke, ey, dass du mir gerade meine Fehler aufzeigst? Darf dich jemand zurechtweisen? Ich will dich einladen, an dieser Stelle mal ein paar kurze Momente der Stille, um zu überlegen, ob du in deinem Leuten, in deinem Umfeld Menschen das Recht einräumst, ja, dir was zurückzumelden, in dein Leben hineinzusprechen. Und wenn dir jemand oder nur wenige Leute einfallen, dann überleg mal, woran das liegen könnte und ob du vielleicht daran was ändern möchtest. Ein Moment der Stille und guck mal, ob dir Leute einfallen, wo du sagst, ja, denen würde ich zugestehen, dass sie in mein Leben hineinreden. Ich persönlich merke, meine Liste könnte länger sein. Ich tue mir schwer damit. Ich will die Sachen gut machen und dann will ich eigentlich nicht die ganze Zeit hören, was ich alles falsch mache. Weiß nicht, ob ihr da ganz anders liegt. Aber ich weiß, auch wenn ich so auf das biblische Zeugnis schaue und da heißt es so schön oder nicht ganz so schön, lasst euch ermahnen. Lasst euch den Raum dafür, dass ihr euch gegenseitig Dinge zurückmeldet. Vielleicht in einem Schutzraum, das muss nicht jetzt sein, dass ihr mir gleich alle entgegenruft, wie gut oder schlecht ihr jetzt diese Predigt findet. Lasst uns Schutzräume dafür suchen. Aber ich glaube, da liegt ein ganz großer Schatz drin. Ich muss nicht alles perfekt können. Und ich darf mir zugestehen, dass Rückmeldungen von anderen wirklich gewinnbringend für mich sein können. Und jetzt ist es natürlich weit hergeholt zu sagen, okay, diese Leute, die beanspruchen, irgendwie eine Meinung über Dinge in meinem Leben zu haben, das wären jetzt Könige. Ich glaube, das wären ziemlich ungesunde Beziehungen, wenn du Freundinnen oder Freunde in deinem Umfeld als Könige über dich beschreiben würdest. Und jetzt kommt Jesus ins Spiel. Welche Rolle kann er einnehmen? Ich habe mal den letzten Punkt genannt, die Einladung des Königs. Denn ich will euch jetzt einen König vor Augen malen, der eine ganz besondere Einladung ausspricht. Es gibt also diesen einen Trend oder diese eine Tendenz zu sagen, ich wünsche mir jemanden, der das alles glatt bügelt, der schnelle, einfache Lösungen hat für komplexe Fragen. Und auf der anderen Seite sind wir uns eigentlich selbst so ein bisschen König und wollen eigentlich nicht, dass uns jemand reinredet. Und wenn jemand eine Deutungshoheit über ein Thema hat, ist das schon irgendwie tricky. Und dann kommt dieser Jesus ins Spiel. Die Frage, welche Rolle kann und soll er einnehmen? In unserer kleinen Gruppe haben wir letzte Woche oder jetzt letzten vergangenen Dienstag folgende Frage gestellt. Wer ist Jesus für dich persönlich? Eigentlich erstmal eine ganz einfache Frage. Wer ist Jesus für dich persönlich? Wir sollten ein bisschen Begriffe sammeln. Es hat mich nicht verwundert, dass der Begriff Freund an erster Stelle stand. Finde ich auch ein total schönes Bild. Jesus als der Freund. Vielleicht ist es für manche sehr heilsam, das nochmal zu durchdenken, dass Jesus tatsächlich einfach Freund ist. Also das war mit Abstand auf Platz 1. Weitere Begriffe waren so Erlöser, Begleiter, Partner, Helfer. Ich weiß nicht, welchen Begriff du wählen würdest. Der erste Begriff, der dir einfallen würde. Und auch, ob der Begriff Jesus als König für dich schon mal in deinem Leben eine Rolle gespielt hat. Kriegst du das irgendwie zusammen, dass Jesus auch König sein kann? Was bedeutet das? Der Vorstelligkeit halber, auch bei uns in der Kleingruppe kam das Wort König zweimal vor, wobei einmal schon von mir und ich beschäftige mich gerade mit dem Thema, aber es wurde zumindest mal genannt. In Herr der Ringe, da sind Könige in der Regel so ganz starke Persönlichkeiten, ich habe das vorhin schon gesagt, die mutig vorangehen, das sind auch die im Kampf immer als Erste das Schwert ziehen, zumindest die mutigen Könige, ne? Die nicht ganz so mutigen, die lassen erstmal die anderen vor. Aber in der Regel ist es so, dass die auch vor der jeweiligen Schlacht, und das sind die besonderen Momente in Herr der Ringe, wenn der König die Leute anstachelt und du siehst, dass aus dieser Furcht in den Augen auf einmal ein Blitzen entsteht und Leute in die Schlacht ziehen. Aber es sind eben auch Könige oder es sind eben auch Menschen, die ganz massiv über die Lebensumstände entscheiden und oft sehr egoistisch handeln. Ich rede Ihnen an dieser Stelle mal ganz gerne von so charakterlichen Hauptgefährdungen. Der ehemalige US-Präsident Abraham Lincoln hat mal gesagt, wenn du den Charakter eines Menschen erfahren oder kennen willst, dann gib ihm Macht. Gib einem Menschen Macht und du wirst sehen, wie es um den Charakter des Menschen bestellt ist. Und er sagt eigentlich was recht Weises, was wir auch aktuell in der Politik sehen. Was passiert, wenn man Leuten zu viel Macht einräumt und zu viel Macht gibt? Dann wird sich sein wahres Gesicht zeigen. Und nicht wenige Könige in Herr der Ringe oder auch egal in unserer realen Weltgeschichte, die schwelgten in Reichtum und Luxus, während das Volk am Hungertuch nagte. Es war ein himmelweiter Unterschied zwischen den Herrschenden oben und dem einfachen Volk. Was macht jetzt im Gegenzug Jesus als den König aus? Und ich möchte mir nochmal zum Schluss mit euch diese Stelle in Sacharja anschauen, von der wir vorhin schon mal kurz gehört haben. Und vielleicht ahnt ihr es oder habt ihr es vorhin, ist es euch schon so ein bisschen weihnachtlich ergangen mit dieser Bibelstelle. Normalerweise singen wir dann viele Lieder auch in der Adventszeit. Denn die Adventszeit ist im Prinzip eigentlich genau das, das Warten auf die Rückkehr des Königs. Weiß nicht, ob das auch der Grund war, warum die Herr der Ringe-Filme immer so zu Weihnachten rausgekommen sind. Aber Adventszeit als das Warten auf die Rückkehr des Königs. Und die Stelle bei Sacharja, die spricht von vier Charakterzügen oder von vier Eigenschaften, von vier Dingen, die den kommenden König, und das Stelle weist unweigerlich auf Jesus hin, die ihn ausmachen. Und vielleicht ahnt ihr es, es sind nicht ganz diese Proto-Eigenschaften eines Herr-der-Ringe-Königs oder eines anderen Königs, die wir vielleicht vor Augen haben. Mit welchen Aussagen charakterisiert Sacharja den kommenden König? Als erstes heißt es dort, er kommt als Gerechter. Gerechtigkeit, das war die vorher schon eine Pflicht eines Königs in Israel. Das war klar, dass wenn ein König herrscht, das muss gerecht zugehen. Das ist total wichtig, dass der König gerecht ist. Und das ist wahrscheinlich das ins Auge fallende Merkmal des Messias. Und das Spannende ist, er ist gerecht, denn er spricht vor allem auch gerecht. Trotz aller Schuld, die wir uns aufladen, spricht er gerecht. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das Wortpaar gerecht und gnädig, Gerechtigkeit und Gnade. Und er kommt als Helfer. Und wenn man sich den hebräischen Text an der Stelle anschaut, dann müsste es dort eigentlich heißen, einer, der Hilfe erfahren hat. Also einer, der mit Hilfe im Gepäck ist, aber weil er selber auch Hilfe erfahren hat. Jesus kommt nicht in eigener Vollmacht, sondern kommt in der Kraft Gottes. In dieser Kraft handelt er. Er ist mit dieser Kraft ausgestattet, um uns aus Bedrängnis zu helfen. Da kommt jemand, der mit Autorität auf dem Thron sitzt. Das ist keiner, der sich bei irgendwelchen Lobbygruppen irgendwie die verhätschelt hat, um an diese Position zu kommen. Und das ist wahrscheinlich die Eigenschaft, die ihn am meisten unterscheidet von anderen. Er kommt arm. Er kommt nicht mit Prunk. Er versucht sich auf unsere Ebene zu begeben. Er erniedrigt sich, begibt sich auf unsere Ebene und auf diese Weise auch den geringsten Mut zu machen. Und er reitet auf einem Esel. Er zeigt seine Demut darin, wie er sich selbst präsentiert, auf einem Esel reitend. Esel, das war das Fortbewegungsmittel der einfachen Leute. Und es steht auch im krassen Kontrast, vielleicht habt ihr diesen Vers 10 noch im Kopf, wo es um diese Kriegsrosse geht, um diese starken Rosse. Das klassische Kriegsinventar, das wird vernichtet. Friede durch den König, Friedenskönig wird ohne die Hilfe von diesen Waffen wiederhergestellt. Und Jesus präsentiert sich als der ganz andere König. Und auch wenn wir uns um diese schönen Seiten bemühen, vielleicht geht es euch oft so, dass ihr auch in Predigten immer diese schönen Seiten auch vor Augen bemalt bekommt, die so harmonisch klingen. Auch Jesus als König hat massiven Einfluss auf die Menschen in seinem Königreich. Der große Unterschied, in der Wahlkabine des Lebens haben wir die Wahl. Da ist der Zettel noch nicht ausgefüllt. Wir sind eingeladen, uns der Führung von Jesus anzuschließen. Das ist seine Einladung an uns, die er ausspricht. Aber, habe ich mich gefragt, haben wir eigentlich Platz für einen König in unserem Leben? Haben wir Platz? Und ist das eigentlich die richtige Frage? Das klingt so wie, habe ich noch Zeit für ein Hobby mehr? Das kriege ich eigentlich nicht mit dem König zusammen. Ein König regiert, er bestimmt die Spielregeln. Aber wir entscheiden, welche Bereiche unseres Lebens wir der Herrschaft von König Jesus unterstellen. Und ich lade dich ein, die Worte aus Psalm 24 zu entdecken. Auch so ein Psalm, der auf den König hinweist. Auch wieder recht weihnachtlich. Mache die Tore weit und die Türen der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Ehre. Da, wo du gerade verzweifelst und nicht weiter weißt, mach die Tore weit, dass der König einziehe. Da, wo du Kraft und mutlos bist, mach die Tore weit. Da, wo du Trost und Unterstützung brauchst, mach die Tore weit, dass der König einziehe. Da, wo Schuld an dir nagt und du verzweifelt bist, du irgendwie in der Klemme steckst, mach die Tore weit und lass den König rein. Aber es ist auch ein König der Freude. Da, wo du dich freust, da, wo du fröhlich gerade unterwegs bist, unkümmert bist, da dürfen die Tore ganz weit sein. Und ich habe in der Vorbereitung einen Impuls gelesen, wo ich dachte, ja, das passt total gut und das will ich euch noch dazu vorlesen. Es geht um ein Reich, in dem Jesus der König ist, in dem Jesus herrscht. Wie sieht das konkret aus? Jesus zeigt uns, dass es immer und an allem um Beziehungen geht, um die Qualität von Beziehungen und damit um den Zustand unseres Herzens, unseres Beziehungsorganes zu Gott. Fand ich ein wunderschönes Bild, das Herz als Beziehungsorgan zu Gott. Dort, wo im menschlichen Herzen Jesus der Thron eingeräumt wird, wo der Mensch lernt, Gott in Ehrfurcht zu begegnen, ihn mit ganzem Herzen zu lieben und ihm in seinen Herzen die Herrschaft zu belassen. Dort wächst Gottes Reich, von innen her und zwischen den Menschen. Deshalb ist das Königreich Gottes zugleich eine innere und eine äußere Wirklichkeit. Es ist das Reich, in dem im Herzen der Menschen und eben zugleich zwischen den Menschen Gott gegenwärtig ist und herrscht. Ich weiß nicht, ob du dich in einer der beiden Tendenzen wiederfindest, von denen ich vorhin so gesprochen habe. Ich glaube, irgendwie bekommt König Jesus diese beiden Tendenzen ganz gut zusammen. Ja, er will König sein. Er will regieren. Er will sein Reich aufrichten in dir. Aber das dürfen wir auch als Zuspruch verstehen. In dem Lied von Paul Gerhardt, Befiehl du deine Wege, heißt es in der 7. Strophe, du bist nicht Regente, der alles führen soll. Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Gott führt wohl. Du darfst nicht diesen König aus Herr der Ringe oder den Diktator deiner Wahl irgendwie vor Augen haben. Gott führt wohl. Er ist nicht der gnadenlose Diktator. Er führt und regiert mit unglaublicher Weisheit. Und das andere ist, wir sind nicht einfach irgendwelche willenlosen Untertanen, die nichts zu sagen haben. Ich glaube, sein tiefer Wunsch ist, dass wir zu mündigen Menschen in seinem Königreich werden, die eine eigene Meinung haben, die sie auch vertreten dürfen, die sie dann auch gerne wieder mal ändern können, weil sie was Neues gelernt haben. Wo stehst du? Mit diesem Führungszepter in der Hand? Oder kannst du dich auf einen Regierungswechsel einlassen? Vielleicht merkst du, dass du den König krass vom Hof gejagt hast. Vielleicht aus Enttäuschung, aus Zweifel, aus Resignation. Und dann ist jetzt vielleicht wieder Zeit für die Rückkehr des Königs. In deine Umstände, in dein Leben und in dein Herz, weil ich glaube, dass das der Ort ist, wo Jesus am liebsten regiert. Ich lade euch jetzt ein in eine Zeit, wo die Band nochmal 3 Lieder mit uns spielen wird und ihr findet so Zettel auf euren Plätzen. Die könnt ihr gerne nutzen in dieser nächsten Zeit. Ihr könnt aber auch den Liedern zuhören, innerlich mitbeten oder ihr sagt, ja, ich wünsche mir dieses Führungszepter, dass das König Jesus bekommt. Weil ich glaube, dass er einen deutlich besseren Plan hat vom Regieren als ich selbst. Dann schreibt das gerne mit drauf und schmeißt es dann am Ende in diese Box, die ihr am Ausgang findet. Es gibt ein Team von Leuten, die gerne für euch beten. Und vielleicht sagst du, ey, ja, das mit Jesus oder mit als König schön und gut, ich habe gerade ganz andere Probleme. Dann ist auch das dein Zettel, wo du die Sachen aufschreiben kannst. Und vielleicht dir ein bisschen was von der Seele schreiben kannst. Und Menschen beten gerne für dich. Und auch ich bete, bevor Joe uns jetzt mit hineinnimmt und Jonas noch ein Gebet. Jesus, ich danke dir für die unglaublich vielen Facetten, die es gibt, wenn wir dich anschauen. Und ich danke dir auch für diese eine Facette, von der wir heute gehört haben, dass du König bist. Und du siehst, wie es uns vielleicht damit geht, jemanden uns wirklich so anzuvertrauen und die Führung zu überlassen. Und König sein zu lassen. Und ich bitte dich, dass du aber dein Königreich wirklich in uns aufrichtest und dass das ein Reich des Friedens ist, ein Reich der Ruhe, wo du mit Dingen wirklich aufräumen kannst. Und schenk uns das mal wieder, dass wir uns dir anvertrauen können. Ich danke dir so sehr, dass du König bist über mein Leben und über das Leben von so vielen Menschen. Amen.